Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen.
Viele Länder haben ihre Schriftsteller gesammelt und die Schriftsteller haben sich massiv geäußert gegen diesen Krieg und sie haben die russischen Kulturmenschen, Kulturträger aufgerufen, damit sie protestieren. Das Wort ist eine ungeheime Waffe und die Schriftsteller oder die anderen Künstler, die mit Wort zu tun haben, sind mächtig.
Worte sind also eine starke Waffe, sagt die ukrainische Schriftstellerin und Übersetzerin Svetlana Lavochkina, die bei uns im Programm erzählt hat, dass aber auch viele ihrer Freunde und Kollegen im Kriegsgebiet jetzt zu den echten Waffen greifen, um den Widerstand zu stärken. Sie hoffe auf ein Weltgebrüll so laut, dass die Tyrannei verstummt, sagt Svetlana Lavochkina. Verwandte in der Ukraine hat auch mein heutiger Gast, die Fotografin Mika Sperling, die sich in ihrem neuen Buch mit der Muttersprache auseinandergesetzt hat und was das überhaupt für sie ist, darüber sprechen wir gleich. Eine Mutter mit Kind, ein Tisch voller Orchideen, überhaupt Blumen und Wohnräume mit Fotowänden oder kleinen Figuren auf einem Beistelltisch. Solche Innenansichten zeigt die Fotografin Mika Sperling in ihrem Buch Mother Tongue. Und ich freue mich jetzt, mit ihr in Hamburg verbunden zu sein. Hallo, herzlich willkommen, Frau Sperling.
Hallo.
Bei Ihnen kommen ja ganz viele kulturelle Einflüsse zusammen. Sie selbst sind in Nordsibirien geboren, aber schon als Einjährige mit ihren Eltern nach Deutschland ausgewandert. Sie haben länger in den USA gelebt. Die Familie Ihres Mannes wiederum stammt aus Vietnam. Da kommen also einige Kultur- und Sprachräume vor allem auch zusammen. Wenn Sie jetzt Ihr Buch Mother Tongue genannt haben, was ist das denn überhaupt für Sie, Muttersprache?
Ja, das ist genau die Frage, die ich mir gestellt habe, als ich angefangen habe, daran zu arbeiten. Weil für mich mit der Geburt meiner Tochter die Entscheidung fiel, welche Sprache werde ich denn mit ihr sprechen? Wird es jetzt meine ursprüngliche Muttersprache, also die erst erlernte Sprache von mir, Russisch? Oder Deutsch, mit dem ich mich natürlich viel besser ausdrücken kann?
Ihre Mutter ist Russin. Sie haben sich ja vielleicht auch Kontakte in die Ukraine und vielleicht auch ganz unterschiedliche Sichtweisen innerhalb der Familie. Wie wird denn in Ihrer Familie über das, was da gerade geschieht, diskutiert?
Also wir sind Aussiedler, das heißt, wir haben deutsche Wurzeln und meine Mutter ist tatsächlich eine der starken Stimmen gegen Putin schon seit Jahren und hat schon seit Jahren gegen diesen Krieg gewarnt. Momentan habe ich einen sehr guten Austausch mit meiner Mutter darüber. Wir stärken uns da gegenseitig, weil es eben auch die anderen Stimmen gibt, auch innerhalb der Verwandtschaft, mit denen meine Mutter eben auch konfrontiert wird immer wieder. Und auch ich bin jetzt im Dialog mit Verwandten aus Russland, um reinzuhören, wie sie das sehen. Und auch da stoße ich natürlich auf viele, die eben meiner Meinung nach der Propaganda erliegen.
Das ist ja nicht so einfach, wenn jetzt innerhalb einer Familie ganz verschiedene Perspektiven herrschen. Das hatte man ja auch schon bei Corona oder beim Thema Impfung. Da ist es eben wichtig, im Gespräch zu bleiben. Ist das etwas, worum es Ihnen auch in Ihrer Arbeit geht, da so Brücken zu schlagen?
Absolut. Also das ist im Prinzip der Ausgangspunkt gewesen, bei mir oft eine Angst zu überwinden. Und bei Mother Tongue geht es ja darum, die Beziehung, also dass meine Tochter irgendwie so eine Brücke geworden ist mit ihrer Geburt, haben sich unsere Familien viel öfters treffen können oder wollen und mehr Kontakt zueinander eben ist dadurch entstanden. Und ich habe dann eben diese Chance genutzt, um auch meiner Schwiegermutter näher zu kommen.
Ihre Bilder, die sind ja, finde ich, in einem guten Sinne leise oder zurückhaltend. Die springen einen nicht so an. Wäre das auch eine gute Haltung, um in Gespräche innerhalb der Familie über Konflikte einzusteigen?
Auf jeden Fall. Das kann ich eben empfehlen, auch wenn es mir selbst nicht immer gelingt. Aber ich merke immer wieder, auch bei der Corona-Debatte, also bei so vielen polarisierenden Themen, dass sobald man, sag ich mal, versucht, wirklich wirkliche Empathie für den anderen aufzubringen und sich in dessen Lage zu versetzen. Erst dann kann man die Person auch erreichen. Vorher bringt das sehr, sehr wenig eben.
Wann hatten Sie denn zum ersten Mal die Idee, sich fotografisch sozusagen auf die Suche nach den Einflüssen dieser drei- oder noch mehrsprachigen Familie zu begeben?
Also die Idee kam mir, ich glaube, das war 2016 zum ersten Mal, als wir bei dem Umzug meiner Schwiegereltern mitgeholfen haben und deren Haus sozusagen alles in Boxen gepackt haben. Da ist mir aufgefallen, wie viele Gegenstände und Sentimentalitäten gleich sind, also in deren Haushalt sowie auch in unserem Haushalt. Und da ist mir aufgefallen, dass es so viele Parallelen zwischen unseren beiden Migrantenfamilien gibt. Ich habe mich da dann irgendwie so verbunden gefühlt, zum ersten Mal eben auch über diese Ebene.
Was haben Sie denn da so herausgefunden bei dieser Bildrecherche? Und da entwickelt man wahrscheinlich ja auch als Fotografin selbst nochmal einen ganz anderen Blick.
Ja, also ich muss sagen, ich habe sehr viel, ich bin sehr reingezoomt sozusagen. Also vorher habe ich mich viel mit Landschaft beschäftigt und mehr Distanz, sage ich mal, zu meinen Subjekten gehabt. Und hier bin ich wirklich bis zu den Eierschalen meiner Mutter, die damit etwas Russisches gebacken hat, wirklich ganz tief, ganz nah an die Sachen rangegangen, um zu erforschen, was sagen die über unsere Kultur aus und wo ist. Mir war auch wichtig, Bilder entstehen zu lassen, von denen man dann am Ende gar nicht weiß, aus welchem Haushalt stammen die jetzt, so diese Verwobenheit zu zeigen.
Also da haben sich mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede gezeigt.
Ja, also das war auf jeden Fall meine Suche und auch mein Empfinden irgendwo, ja.
Wie haben denn die beiden darauf reagiert, ihre Schwiegermutter, aber auch ihre Mutter, dass sie da auch so in deren persönlichen Bereiche eigentlich vorgedrungen sind?
Also bei meiner Schwiegermutter, also da habe ich überhaupt keinen Widerstand gespürt. Sie war sehr offen dafür und dafür bin ich auch im Nachhinein so dankbar, auch während der ganzen Zeit. Bei meiner Mutter ist es so, dass sie einfach eine viel privatere Person ist und da musste ich Wege finden, wie ich das erzählen kann, was ich möchte, aber auch natürlich respektiere ihre Grenzen sozusagen.
Es gibt zum Beispiel ein Foto, da tragen Sie, meine ich, den Pullover Ihrer Schwiegermutter, yeah. Wearing her clothes, heißt das. Ist auch eine ungewöhnliche Art, sich jemanden nochmal anzunähern. Ist da auch mehr Nähe entstanden durch dieses Projekt innerhalb der Familie?
Ja, also bei dem Pullover, das ist eine lustige Geschichte, weil ich tatsächlich beim Packen ihrer Sachen für ihren Umzug diesen Pullover gefunden habe und der verstaubte da irgendwo also im Schrank und ich kannte sie in diesem Pullover nicht und ich fragte sie dann einfach damals, darf ich den haben so oder was passiert mit diesem Pullover und sie hat ihn mir dann geschenkt und das war einfach mein Kleidungsstück geworden, also das aber später, also als dieses Bild entstand, war ich gerade in so einem sehr mit meinem Mann in einem sehr herausfordernden Moment, wo unsere Verlobung nicht ganz auf Zuspruch stieß. Und ich glaube, das war dann so der Moment, wo ich irgendwie etwas festhalten wollte, sozusagen.
Das heißt, Sie sind da auch gar nicht so einfach aufgenommen worden. Hat denn jetzt diese Arbeit auch nochmal da eben eine Annäherung vielleicht auch zwischen den beiden Familien, also zwischen Ihrer Mutter und der Schwiegermutter und allen, irgendwie nochmal was verändert?
Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie diese Arbeit für die beiden jetzt als Objekt, als Buch oder als Ausstellung wirkt, ob sie da, aber ich glaube, durch das daran arbeiten, also dass das auch in mir so viel verändert hat, dass ich den beiden ganz anders begegne als vorher, also dass ich auch gar nicht mehr so diese klassischen Vorurteile habe, die man oft gegen eine Schwiegermutter hegt, sondern eher sehe, dass das oft so ein Spiegel der eigenen Ängste ist, eine neue Familie beizutreten. Ja.
Und wenn ich es richtig gesehen habe, Männer kommen eigentlich gar nicht vor in Ihrem Buch, oder? Ist das Prinzip?
Ja, also tatsächlich kommt mein Mann an einer Stelle vor. Da gibt es ein Babyfoto von ihm. Das ist so ganz, das Bild heißt Sun, also Das ist ja dann auch nochmal, also er ist ja der Grund, warum ich überhaupt in diese Familie eintrete sozusagen, oder wir haben uns verbunden miteinander und die haben jetzt also da keine Rolle gespielt. Ich meine, meine Mutter ist Witwe und ich hatte jetzt meinen Schwiegervater, das hat einfach jetzt in dem Sinne gerade keine Rolle gespielt.
Aber es ist ja auch kein Porträtband jetzt, sondern es gibt auch Außenaufnahmen. Man sieht da mal einen geknickten Baum oder eben einen Frosch auf einem Blatt. Wie korrespondieren wiederum diese Aufnahmen mit den Innenräumen?
Ja, also der gebrochene Baum ist für mich ein Symbol. Also das ist in Saigon entstanden auf einem Familientrip in Vietnam. Und da ist gerade die Großmutter meines Mannes gestorben auf diesem Trip. Und dieser Baum war für mich so ein Symbol für etwas, ist abgeschnitten worden von dem Familienstammbaum. Aber es kann auch was Neues nachwachsen. Und der Frosch ist auch bei einem Familientrip eben dieses Bild entstanden und war für mich so was Behütetes, so ein schutzsuchender, leiser Betrachter eben der Welt. Ja.
Diese Erkundung der Muttersprache oder was das überhaupt ist, die Sie da betrieben haben, das ist ja irgendwie mit Fotos dann nochmal irgendwie was ganz anderes, als wenn man das mit Sprache, also mit Literatur versucht. Können Sie sich vorstellen, dass Sie auch deshalb die Fotografie quasi zu Ihrem Beruf gemacht haben?
Ich verstehe jetzt nicht ganz.
Weil Sie eben ja mit dieser Vielsprachigkeit quasi groß geworden sind, ob man dann eben sich eben so ein Betätigungsfeld als Künstlerin sucht, wo Sprache jetzt in dem Sinn nicht so vordergründig eine Rolle spielt.
Ach so. Ja, also ich habe durch das Projekt tatsächlich herausgefunden, dass es noch viel mehr Sprachen gibt, mit denen wir uns ausdrücken und eben einfach die nonverbalen Sprachen. Also und Fotografie ist für mich eine sehr natürliche Sprache, die ich gar nicht ausgewählt habe in dem Sinne, sondern die mich ausgewählt, also die einfach da ist und sich mir sozusagen aufzwingt immer wieder so, weil das so wie so Impulse sind, die mir sagen, oh, dieses Bild, das, was du gerade fühlst, das drückt sich in diesem Bild, was du jetzt siehst, aus und halte das doch fest. So. Und im Nachhinein, auch manchmal erst nach Jahren, erschließt sich mir auch der Sinn meiner eigenen Fotografie erst, ja.
Mika Sperling, vielen Dank für dieses Gespräch. Alles Gute für Sie.
Vielen Dank auch.
Und das Buch, über das wir gesprochen haben, heißt Mother Tongue und ist beim Kerber Verlag erschienen. Als literarischen Quentin Tarantino hat mal jemand den polnischen Schriftsteller Szczepan Twardoch beschrieben, weil er so wild, derb und schräg schreibt. Mit seinem Roman Morphin über die Nazi-Okkupation in Warschau ist er auch bei uns vor etwa 10 Jahren sehr bekannt geworden. Sein neues Buch jetzt heißt Demut und es spielt in Berlin in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg. Arkadiusz Luba hat Szczepan Twardoch in Warschau getroffen.
Der Roman Demut endet mit einem einfachen Satz. Ich habe Angst. Szczepan Twardoch hebt ihn hervor, indem er ihn allein in einer Zeile stehen lässt. Die deutsche Übersetzung von Olaf Kühl verzichtet leider auf diesen bedeutenden Vorgang. Bei ihm ist der Satz einfach ein letzter unter vielen. Der Protagonist Alois Pokora wusste genau, dass er keine Angst zeigen durfte, alle lebten so. Kriegstraumatisiert schließt er sich dem Spartakusbund an, der internationale Revolution des Proletariats anstrebte. Sein späterer Arbeitsgeber schreibt ihn in die Deutschnationale Volkspartei ein. Doch nach all dem, was er erlebt hat, fürchtet er sich davor, was noch vor ihm liegt. Die Angst begleitet ihn sein ganzes Leben lang. Twardochs Angst riefen die Jahre 2019 und 2020 hervor, in denen sein Roman entstand.
Ich sage immer, ich fürchte mich vor nichts, es ist aber nicht wahr. Grundsätzlich habe ich Angst davor, wovor alle Angst haben. Ich fürchte den Krieg in der Ukraine. Ich habe Angst, dass die Wirtschaft zusammenbricht und ich meine Kinder nicht werde ernähren können. Ich fürchte mich vor Krankheiten, in deren Folge ich sterben könnte. Aber sterben werden wir am Ende sowieso alle.
Pokora ist ein sprechender Name und bedeutet Demut. Der Protagonist wird ständig gedemütigt. Es ist der gleiche Wortstamm, doch Demut und Demütigen bedeuten etwas anderes. Obwohl der örtliche Priester den Jungen ausbilden lässt und dadurch einen sozialen Aufstieg in Aussicht stellt, ist dies keine glückliche Geschichte. Trotz Schulabschluss, Studium und einer Offizierschule wird Alois ständig verfolgt, abgelehnt und verachtet. Er kleidet sich besser, schlägt sich durch, ist aber nirgends zu Hause, hin und her geworfen zwischen Weltkrieg und Revolution. In Teilen erinnert die Geschichte an Fardoch selbst. Obwohl er ein sportlicher und gebildeter junger Mann ist, ein anerkannter Schriftsteller und sein Gesicht aus der Werbung bekannt, haftet sein Schlesientum an ihm. Genauso wie Alois Pokoras Herkunft seinen Verfolger im Buch, den sogenannten wahren Patrioten in Polen, ein Dorn im Auge ist.
All das, was und wer ich bin, kommt von dieser doch zufälligen ethnischen Identität. Meine existenzielle Lage unterscheidet sich aber stark von der von Alois. Ich lebe 100 Jahre später. Alois' Laufbahn im Buch erinnert eher mehr an die Vergangenheit meiner Eltern. Alois' endloser Komplex, der ihn antreibt, seine Zugehörigkeitslosigkeit und seine Anomie, stammen vielleicht aber doch von mir. Vielleicht ist da etwas dran.
Die deutsche Ausgabe setzt Nicolas Brauns Berliner Straßenszene von 1921 auf den Umschlag. Mehrere Momentaufnahmen werden in Rahmen gemalt, durch Linien geteilt. Eine gute Metapher für Fardochs zerfallene, sezierte, moderne Welt. Frauen mit Bubikopf und Hose, Schallplatten, Charleston und Jazz, queere Clubs, Kinos und Tonfilme. Die Menschen wurden mit neuen Dingen konfrontiert, berauschend, wunderbar und wild. All das war eingehüllt in eine bittere Armut, eine Dunkelheit, die bald Deutschland und Europa verschlingen würde.
Mein Roman hat der Malerei dieser Zeit viel zu verdanken, denn diese kommt bei mir gut an und rührt mich außergewöhnlich. Ich erlebe sie sehr tief, da sie ihren Zeitgeist wunderbar wiedergibt. In solchen Zeiten interessieren mich menschliche Unsicherheit und menschliches Entsetzen am meisten. Denn in solchen Momenten der Geschichte werden Charaktere einzelner Menschen klar sichtbar.
Doch dieses Berlin der Weimarer Republik existiert nicht mehr, weder seine Bevölkerung noch seine Bausubstanz. Das damalige Gewebe der Stadt ist beinahe restlos verschwunden. So brauchte Fardoch die heutige Bundeshauptstadt nicht, um seinen Berlin-Roman zu schreiben. Dafür studierte er alte Stadtpläne und Postkarten. Er blätterte in alten Zeitungen.
Die Zeitungen zeigen, dass die Menschen keine Ahnung hatten, was um sie herum passierte. Ein Geschichtsbuch, ein halbes Jahrhundert nach den Geschehnissen geschrieben, gibt wissenschaftlich bearbeitete, geprüfte Fakten wieder. Da wissen wir, warum was wirklich passiert ist. Mich interessiert aber die Wahrnehmung der damaligen Situation durch direkte Zeitzeugen. Ich suchte eher nach ihrer Verlorenheit als nach klaren Antworten.
Frühere Bücher von Fardoch enthielten lauter übernatürliche Elemente wie die sprechende Erde in Drach oder fliegende Wale in der Boxer. Demut ist frei von ihnen. Diese Rolle übernimmt hier die geheimnisvolle Agnes. Erzählerisch ist Fardochs gesamter Roman quasi ihre Anrufung. Und ihre Beziehung zu Alois weist untertänige, unterwürfige und dominante Züge auf. Die Männlichkeit schwebt hier zwischen Identität, Sexualität, Klassenteilung und sozialen Rollen. In Polen wurde der historische Plot der Gegenwart gegenübergestellt, zumal der dort bewusst erschaffene Feind seit 2020 die LGBTQ-Community ist und alle unbequemen Fakten zur polnischen Geschichte überholt und verfälscht werden. Einige Fragmente von Demut können als scharfe Kritik an das kriegerische Deutschland, an jeden kriegerischen Staat gelesen werden. Als Ausdruck dafür steht für Fardoch die eine Zeile der Hamburger Punkband Slime: Deutschland muss sterben, damit wir leben können. Wie das Buch in Deutschland aufgenommen wird, ist abzuwarten. Jeder darf es lesen, wie er möchte.
Arkadiusz Loba über Stepan Kwadoch und seinen Roman Demut, jetzt auf Deutsch bei Rowohlt erschienen, übersetzt aus dem Polnischen von Olaf Kühl.
Straßenkritik.
Mein Name ist Almut König, ich wohne hier in Freiburg, bin 80 Jahre alt und mein Beruf ist Rentnerin. Ich möchte das Buch vorstellen, Februar 33, von Uwe Wittstock. In dem Buch geht es um die Schriftsteller und die Künstler vor der Machtübernahme 1933, die versuchen, in Deutschland zu bleiben, beziehungsweise die überlegen, ob sie nicht auswandern. Und es schildert auch die Unruhen, die in der Zeit sind, wo die Straßenschlachten schon anfangen. Die Kommunisten mit den SA-Leuten, mit den SS-Leuten und wo man versucht, die Vorlesungen und die ganzen Kunstabende zu stören. Es ist sehr spannend und es ist sehr nicht nur unterhaltsam, sondern es ist eben formativ, was uns damals alles verloren gegangen ist.
In Freiburg liest Almut König ein Buch von Uwe Wittstock, Februar 1933, Der Winter der Literatur. Erschienen ist es beim CH Beck Verlag und es kostet 24 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Die Welt ist voll von verschwundenen Orten. Ob es das legendäre Alexandria ist oder die Dörfer, die zum Beispiel wegen dem Braunkohleabbau in der Lausitz abgebaggert wurden. Es gibt aber auch ganze Länder, die von der Landkarte verschwunden sind. Und ihnen widmet sich Gideon Defoe in seinem Atlas der ausgestorbenen Länder. Günter Wessel hat sich das genau angeschaut. Herr Wessel, was sind das denn für Länder, die jetzt in diesem Atlas ja wieder auftauchen?
Na, das sind Länder wie die Erfrischungsinseln, das Königreich Araukarien, Neutral-Morisne, der Freistaat Flaschenhals oder Libertalia. Das sind alles heute nicht mehr existente Staaten und das waren jetzt 5 von 48, die er in diesem Atlas vorstellt.
Klang zumindest ein bisschen märchenhaft, die Namen. Was ist denn da passiert, dass diese Länder überhaupt verschwunden sind?
Naja, erstmal ist die Gründung von diesen natürlich interessant. Das hängt jeweils mit der Gründung dieser Staaten auch zusammen, wie sie verschwunden sind. Es gibt von europäischen Glücksrittern gegründete Nationen wie dieses Königreich Araukarien. Da gab es den französischen Anwalt Aurélie Antoine de Tounon. Der hat sich 1860 ein Gebiet in Südchile geschnappt, was von Mapuche-Indianern bewohnt war, und hat sich zum Königreich Araukarien ausgerufen. Das hat das chilenische Militär relativ schnell beendet und ihn dann in eine Irrenanstalt eingesperrt. Oder es gab Jonathan Lambert, der ist 1811 mit 3 anderen Leuten auf der damals unbewohnten Insel Tristan de Cunha im Südatlantik gelandet, hat diesen ganzen Archipel in Erfrischungsinseln umbenannt und hat dann angefangen, der träumte davon, dass man da vorüberfahrende Schiffe versorgen konnte von diesem Fürstentum Erfrischungsinseln aus. Kam aber kein Schiff vorbei. Das einzige Schiff, was irgendwann mal vorbeikam, war ein englisches. Sie haben dann einfach die Insel übernommen und England zugeschlagen. Andere Staaten entstanden, weil sich Großmächte nach Kriegen nicht über bestimmte Regionen einigen konnten. Dies Neutral-Morisne zum Beispiel, das ist ein winziges Stück Land, das existierte als freier Staat sozusagen oder als Staatsgebilde von 1816 bis 1920 in dem Grenzgebiet zwischen Belgien und Deutschland. Da gab es eine Zinkmine, die Deutschen und die Belgier konnten sich nicht einigen, wer das Zink kriegen sollte, also hat man das zur unabhängigen Region erklärt. Das Witzige an diesem Ding war, das war so ein Wildwestdorf eigentlich, weil es gab keine Polizei, es gab keine Gerichtsbarkeit und so war das ein wunderbarer Ort, wo sich alle Leute, die nicht ganz so gesetzestreu lebten im Großraum Aachen oder Köln, dahin zurückziehen konnten. Also es gab einen Haufen Kneipen und so eine Wildwestatmosphäre. Der Freistaat Flaschenhals war eben ein ähnliches Gebilde, der entstand nach dem Ende des Ersten Weltkrieges, weil die besetzten Gebiete oder von den Amerikanern, Engländern und Franzosen verwalteten Gebiete zwar aneinander trafen, aber im Raum Lorsch am Rhein gab es so eine Stelle, wo sie zwar, ja, wo dann so ein Loch war und dann wie so ein Flaschenhals so ein Gebilde war, was unabhängig war.
Also das klingt alles für mich, als würde in jeder dieser Geschichte quasi ein Roman drinstecken. Wie erzählt der Autor denn das? Wie hat er das Buch aufgebaut? Erzählt er da lauter solche Geschichten?
Nein, er hat das in 4 Rubriken eingeteilt, diese 48 Staaten, sortiert nach der Entstehung, Gründung durch Glücksritter, zufällig entstandene Mikronationen, erfundene Staaten und Staaten als politische Spielbälle. Er unterscheidet nicht sehr trennstark dabei. Und es gibt keine klare Definition dessen, was er als untergegangenen Staat eigentlich ansieht. Er lässt antike Reiche weg, Kolonien ebenso und auch die meisten Länder, die zwar ihren Namen änderten, aber nicht ihre Grenzen. Und dann gibt es eben auch noch erfundene Staaten, zum Beispiel dieses Libertalia. Das ist ein Staat, von dem niemand weiß, ob es den wirklich gegeben hat. Angeblich gab es den 1707 an der Nordspitze Madagaskars, gegründet von einem Kapitän, einem Piratenkapitän, als sozialistische Utopie sozusagen. Es gibt eine Quelle dafür, das ist ein Buch, was 1724 erschienen ist, dessen Verfasser war ein Kapitän, angeblich namens Charles Johnson. Die heutige Literaturwissenschaft vermutet aber, dass sich hinter diesem Namen Daniel Defoe, also der berühmte Autor des Robinson Crusoe, verbirgt. Und ich muss jetzt direkt sagen, Gideon Defoe ist nicht mit Daniel Defoe verwandt, also was so naheliegend wäre. Und ja, Aber er baut halt diese Geschichtchen zusammen und erzählt sozusagen in kurzen, knappen Kapiteln immer von diesen jeweiligen Staaten.
Also ist das gar kein richtiger Atlas? Das ist, steht dann drauf, weil es irgendwie besser klingt? Oder wie würden Sie das sagen?
Atlas ist eine Mogelpackung. Es steht bestimmt drauf, weil es besser klingt, weil solche Atlanten der untergegangenen Reich, Atlanten der Sehnsuchtsinseln, Atlanten der, haben sich in den letzten Jahren ganz gut verkauft. Vielleicht ist es auch so ein Trend, dass ein Buchverlag guckt, was der andere verkaufen kann und da mitmacht. Nein, es ist kein Atlas. Es ist schön ausgestattetes Buch. Es hat schöne Bildchen drin oder kleine Zeichnungen von den jeweiligen Inseln oder diesen Königreichen. Aber es, als Atlas kann man es nicht brauchen. Also es ist nicht wirklich Kartografie. Es ist, die Stärke des Buches sind diese kurzen, knappen Kapiteln, in denen der Autor schön und prägnant von diesen Staaten erzählt. Immer mit so einem Hang zum Absurden rein. Ich finde, man lernt eine Menge an überflüssigem Wissen, was man gut auf einer Party irgendwie weiterbringen kann. Es ist ein nettes, unterhaltsames Buch, aber eben kein Atlas.
Günter Wessel über den Atlas der ausgestorbenen Länder, die erstaunliche Geschichte von 48 Ländern, die von der Landkarte verschwunden sind, von Gideon Defoe, übersetzt von Ralf Panowitsch, und erschienen ist dieses Buch beim Münchner Knesebeck Verlag.
Deutschlandfunk Kultur. Das Buch meines Lebens.
Ich bin Irene Diesche, Schriftstellerin, und das Buch meines Lebens heißt Civil War Stories von Ambrose Bierce. Das war ein begnadeter Kurzerzählungsschreiber. In drei Seiten konnte er einen Spannungsbogen und Figurführung herstellen, das man als Vorlage benutzen könnte für jeden großen Roman. Ich habe das erst gelesen, als ich so 7 oder 8 Jahre alt war, habe mich für Bürgerkrieg, es heißt Civil War Stories, das heißt, es ging um den Bürgerkrieg in den USA, wo er auch mitgekämpft hatte, und ich habe davon nichts verstanden. Ich verstehe bis heute sehr wenig davon, aber die Geschichten waren so gut gebaut, dass ich dann anfing, bald danach zu versuchen, solche Geschichten zu schreiben. Und bis heute gilt das für mich als Vorlage, so wie auch sein Dictionary, The Devil's Dictionary. Das ist eine Art Lexikon über angenommene Ideen, glaube ich, heißt es in Deutsch. Ist auch ein wirklich bedeutendes satirisches Werk, das mich bis heute immer, es liegt immer auf meinem Schreibtisch.
Und dort liegen offenbar auch bei Irene Diesche die Civil War Stories von Ambrose Bierce, auf Deutsch Geschichten aus dem Bürgerkrieg, übersetzt von Jan Willem van Dickmes. Und momentan ist dieses Buch nur antiquarisch zu haben. Knafrelöm, das ist verkehrt herumgelesen. Frank Möller, der große Freude an solchen Sprachspielen und Witzen hat, auch wenn er Musik fürs Theater macht oder in seinen eigenen Songs. Gerade hat dieser Urveteran der sogenannten Hamburger Schule ein neues Album veröffentlicht, Titel Kritik der Leistungsgesellschaft. Einen eher philosophischen Titel daraus hat sich mein Kollege Martin Riesel herausgegriffen und für uns gelesen, die Känguru-Theorie.
Wieso entstand das Känguru nur in Australien? Warum nicht in Afrika oder Amerika? Die Evolution geht also verschiedene Wege.
Nein, aus Marc-Uwe Klings Känguru-Chroniken ist diese Känguru-Theorie nicht abgeleitet. Aber auch Knarf Rellem stellt gleichermaßen naive wie philosophische Fragen. Spiel oder Ernst?
Ich meine es ernst, aber ich mag die dadaistischen Spielereien. Ich glaube, ich liebe das ernste Spiel, den spielerischen Ernst.
Sein neuer Song jedenfalls ist eine auf sich selbst aufbauende epistemologische Thesensammlung. Dada hin oder her.
Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das Universum unendlich ist und die Anzahl der Planeten, auf denen Leben sich bilden kann, auch unendlich ist, dann kann jede Art von Leben entstehen, die wir uns vorstellen können.
So, so. Ethan Iverson ist US-Pianist und Jazzphilosoph. Wenn er in diesem Titel über die unendlichen Wahrheiten improvisiert, ist er nah dran am Erkenntnisströmen von Knarf Rellöm. Und der schweift in seiner Känguru-Theorie von der Unendlichkeit weiter Richtung Fantasie. So wie Chopin, der sein Abschweifen vom kompositorischen Regelwerk gern als Fantasie betitelt hat, hier in F-Moll Opus 49.
zwischen Fantasie und Realität. Dann gibt es auch keinen zwischen Kunst und Wissenschaft.
Lasst das mal auf euch wirken!
Okay, und nach der Einwirkzeit bleiben diese erkenntnistheoretischen Grundfragen. Gibt es wirklich keinen Unterschied zwischen Kunst und Wissenschaft? Keinen zwischen Realität und Fantasie?
The wall between reality and fantasy. Sometimes so small and not so dark.
Auch aus Italien bekommt Knarr Vrelöm intellektuelle Unterstützung von einem Jazz-Piano-Philosophen. Für Raphael Gualazzi ist der Unterschied zwischen Realität und Fantasie auch nur sehr klein. Und wenn sich in der Känguru-Theorie schon alle Unterschiede auflösen, warum nicht gleich jedes Ende wird ein Anfang sein, sprach einst der spanische Philosoph und Schriftsteller Miguel de Unamuno und meint auch Peter Maffay.
Jede Zukunft will Vergangenheit, jedes Ende wird ein Anfang sein.
Während Peter Maffay hier das Lied vom Uhu anstimmt, kommen wir zurück zu Relöms Theorie vom Känguru und ihrer endgültigen Einordnung in die unendlichen Weiten der Wissenschaften. Von der Evolution zur Fantasie zum Fatalismus.
Es ist also falsch zu sagen, alles kommt so, wie es kommen musste.
Wie heißt diese Philosophie noch?
Fatalismus.
Ich danke dir, Ihnen.
Der neue Song von Knarr Vrelöm. Känguru-Theorie, gelesen hat ihn für uns Martin Riesel.